in so einer Sensibilität zu sein und so einer Offenheit und Wahrnehmungsbereitschaft beim Spielen, das ist eigentlich der Optimalzustand, weil da hast du natürlich auch dann die guten Einfälle und dann spielt man auch das, was man wirklich von innen heraus eigentlich empfindet.
Dass man in die Lage versetzt wird, überhaupt eine Vorstellung zu entwickeln, eine schöpferische, einfach weil so ein Raum sich auftut.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Ja, wir sind wieder da. Ich dachte, ich starte heute mal, indem ich dir eine Frage stelle zum Thema Sound, zum Thema Klänge oder Klang insgesamt allgemein. Weil es ist ja so, wir sind ja als Menschen sehr visuell veranlagt und oft sind die Augen total überbetont und die anderen Sinne kommen gar nicht so zum Zuge. Ne? Also alles wird mit den Augen abgescannt. Es wird auch irgendwie von uns erwartet, auch in der Werbung, als springt uns visuell an und so weiter. Mhm. Und da kommen gerade die Ohren auch ein bisschen zu kurz. Interessant zum Beispiel, wenn man im Kino sitzt, wenn man nur das Bild sehen würde, würde die Wirkung gar nicht so da sein, die emotionale Wirkung. Also die Musik macht ja unheimlich viel aus, ohne dass man es aktiv bemerkt. Also man ist eben fokussiert auf die Bilder und erinnert auch vor allem die Bilder und so weiter. Ne? Also wir sind ja sehr visuell geprägt. Und wenn es mal Situationen gibt, wo man mal die Augen schließt, zum Beispiel man sitzt im Garten, Liegestuhl, Augen zu und da hört plötzlich die Insektchen summen oder man hört die Grashalme rascheln oder die Blätter und dann so oben fliegt ein Flugzeug und der Wind spielt ein bisschen mit den Ohren, macht ein paar Geräusche an den Ohren und so weiter. Dann merkt man plötzlich, wie viel man eigentlich so aktiv gar nicht wahrnimmt über die Ohren, weil man immer mit den Augen beschäftigt ist. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was ist dein interessantestes oder schönstes Sounderlebnis der letzten Zeit, was du erinnerst?
Aber du meinst es nicht nur bezüglich Saxophon, sondern überhaupt allgemein, oder?
Ist allgemein, genau. Also ob das jetzt einfach nur Klänge sind oder ob es mit dem Saxophon was zu tun hat, mit Musik was zu tun hat.
Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich erinnere mich an eine Situation zuletzt, wo ich ganz früh aufgewacht bin, was eigentlich nicht so meine Art ist, weil der Morgen ist eigentlich nicht meine Zeit, muss ich gestehen. Aber da war ich irgendwie um 4 Uhr, bin ich aufgewacht von einer Idee, von einem Gedanken. Und da habe ich dann auf den Wecker geschaut und gesagt, nein, Alter, jetzt stehst du nicht auf. Aber dann hat es halt nicht mich in Ruhe gelassen. Um 5 habe ich gesagt, okay, also dann mache ich's halt. Und bin halt dann in mein Zimmer gegangen. Man kann was zu Papier bringen oder aufschreiben, geht natürlich. Aber ja, Musik machen leider nicht. Ich kann euch ja nicht aufwecken alle. Das wäre vielleicht nicht so cool. Dafür ist das Saxophon leider ein zu lautes Instrument. Aber ich konnte meine Gedanken gut niederlegen und in dem Moment habe ich was gehört und ich erinnere mich an die, das war für mich irgendwie magisch, das war so ein ganz spezielles, ich war auch ganz nah bei mir, hatte ich das Gefühl, oder beim Universum oder so, ne? Ich war halt ganz im Hören, ich habe halt gehört, wie die Heizung rauscht oder draußen die Vögel, die Geraben krähen oder, also man merkt auch, dass die Stadt irgendwie noch schläft, so um 4:30 oder was das war, 5, ich weiß nicht mehr genau, ungefähr so.
Man spürt es richtig, ne?
Ja, genau. Ja. Diese Ruhe, die kann man eben auch hören. Also wenn das ein Sinnesorgan ist, dann hört man halt, man hört das Nichts und das Nichts ist eben nicht nichts, sondern es ist ja etwas.
Ja.
Und ich habe das letztens in meinem Newsletter auch geschrieben, dass alles beginnt mit dem Hören.
Ah ja.
Weil gerade fürs Improvisieren finde ich das wichtig. Der Hayden Chisholm hat ja in seiner Masterclass, da ist eigentlich eine Intonation Masterclass, auch gesagt, Cardinal Sin Number One, not listening, also nicht der Kardinalfehler oder die Todsünde Nummer eins sozusagen, ist, dass man halt, dass die Leute nicht zuhören oder dass man halt nicht wirklich hinhört, nicht wirklich zuhört. Und das könnte man auch übersetzen mit nicht wirklich im Moment sein. Mhm. Weil er hat auch gesagt, the active part of playing is listening und the passive part is playing. Also quasi das Aktive ist eigentlich, aktiv muss man zuhören und passiv dann spielen. Also eigentlich ist das Hören das, worauf man sich eigentlich mehr konzentriert und das eben im Moment sein und merken, wahrnehmen, was passiert um mich herum, wie ist es eigentlich gerade, wenn ich überhaupt jetzt da ein Haar spiele oder überhaupt einen Ton mache. Ich habe auch so Momente, dass ich manchmal am Nachmittag zu Hause sitze und fühle, wie ich auf einmal alles spüre und dann total Bock kriege, also höre. Also wie auch, vielleicht höre ich den Rasenmäher sogar vom Nachbarn oder was weiß ich. Und dann habe ich aber Lust, einen Ton zu machen, weil ich einfach, weil ich merke, so bekommt mich irgendwie. Und ich habe mein Saxophon immer schön griffbereit hier so. Man kann das dann einfach aus seinem Ständer nehmen, spielbereit. Das ist eigentlich nicht optimal, das weiß ich schon. Und kurz Blatt anfeuchten und los geht's.
Warum ist das nicht optimal?
Naja, für, also weil man es dann ja meistens auch nicht sauber macht nachher gleich. Aha. Das gehört sich eigentlich schon. Also die Pölster werden, wenn man es nicht auswischt, schneller porös und dann muss man schneller eine Generalüberholung machen oder halt die austauschen und das die Dichtigkeit. Für die ist es eigentlich nicht so gut.
Ah, ja, okay.
Also ich muss sagen, wenn ich viel geübt habe und viel spiele, dann mache ich das immer gleich. Aber manchmal so wenn ich so einen Moment habe, dann gestehe ich offiziell nicht immer. Stelle ich es hin und dann vergesse ich es und dann lasse ich es halt. Und naja, dann ist es halt so. Das merkt man aber manchmal dann auch. Das ist dann irgendwie unangenehm. Und dann werden die eben auch dreckig, die Klappen, dann schließen die nicht richtig. Okay. Und naja. Aber was jedenfalls diesen Moment des Sounds betrifft, da ist es so, dass der erste Ton, also wenn man richtig hinhört, dass er mal quasi ein- und ausatmet, ganz in Ruhe und dann mal hinhört, was höre ich alles? Das jetzt Ticken des Weckers hier gerade und alles, was halt noch so im Raum ist. Und dann, und wenn man sich dann vorstellt, einen Ton zu machen und dann den Ton auch macht, das ist so, da merkt man Wahnsinn, was für eine unglaubliche Kraft der Sound eigentlich hat oder der Klang. Mhm. Und wenn man mit diesem Bewusstsein spielt, auch Musik, Stücke, dann richtig halt erstmal der Melodie vielleicht zwei Töne hintereinander ein Intervall erlebt oder gar ein Akkord oder sowas oder am Ende eben sogar ein Stück, dann ist es in sich, dann ist man quasi ganz feinporig, ganz offenporig, hypersensibel könnte man auch sagen, aber ich würde es jetzt positiv betrachten. Und in so einer Sensibilität zu sein und so einer Offenheit und Wahrnehmungsbereitschaft beim Spielen, das ist eigentlich der Optimalzustand, weil da hast du natürlich auch dann die guten Einfälle und da spielt man auch das, was man wirklich von innen heraus eigentlich empfindet und das ist dann auch der künstlerische Ausdruck, den man eigentlich mag. Und ich glaube, dass viele Alben, die, was weiß ich, bei ECM oder so, die so viel Gefühle haben und so eine Ambience erzeugen, genauso entstehen, dass die Leute sich alle in die richtige Schwingung bringen, einfach halt Töne spielen und fertig.
Ja, es ist, eigentlich hat was Meditatives, ne? Also dieses, dass man mal sich in den Zustand versetzt, überhaupt alles wahrnehmen zu können, ne? Das tut man eben normalerweise nicht. Und das ist natürlich ein guter Ausgangspunkt, um aus so einer inneren Verbundenheit mit sich auch spielen zu können überhaupt und überhaupt Ideen zu haben und nicht einfach nur irgendwelche Licks abzufeuern oder, jetzt mal wieder ein Thema, ich wollte es jetzt nicht. Ja, aber egal. Oder irgendwelche Töne, die halt so irgendwie die richtigen sind. Ne? Man weiß, das ist der Akkord, da müssen die Töne passen dazu, fertig. Sondern dass man in die Lage versetzt wird, überhaupt eine Vorstellung zu entwickeln, eine schöpferische, einfach weil so ein Raum sich auftut, so ein Nichts sich überhaupt auftut. Ne? Und wenn der Kopf zu voll ist mit anderen Sinneseindrücken oder mit anderen Gedanken und so weiter, dann ist es natürlich viel schwieriger. Also man könnte sagen, ne, free your mind, empty your mind, ne, bevor man irgendwie, ja.
Ja.
Ich finde auch, also dieses, das hatten wir ja neulich schon mal, das morgendliche Üben, das passt eigentlich so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Das ist genau das, was ich dann auch feststelle, dass der Kopf einfach noch so leer ist und so leer klingt ja fast negativ, dass der Kopf so
aufnahmefähig.
Ja, es ist so ein Raum da halt einfach, ne? Eben wie du auch sagst, die Welt ist noch nicht so richtig wach. Das spürt man, das Gefühl habe ich eben auch. Und das ist was anderes, als wenn man eben mitten am Busy Day irgendwie anfängt, irgendwas zu spielen. Das ist einfach ein anderer Zustand, in dem man ist. Ich habe ganz interessant, ich habe gerade ein Buch gelesen, da geht es auch darum, geht es um Kreativität und da geht es darum, dass wir in diesem Übergang von Schläfrigkeit, Müdigkeit zu Wachheit, dass wir da besonders kreativ sind, ne? Und da gab es Leute wie Dalí, Salvador Dalí zum Beispiel, der hat diesen Zustand immer versucht herzustellen, künstlich, um an seine Kreativität ranzukommen. Mhm. Total interessant, da hat er sich mal hingesetzt auf so einen Ohrensessel, hat sich so einen alten Schlüssel zwischen zwei Finger genommen und ist dann so weggedöst. Mhm. Bis der Schlüssel ihm aus der Hand gefallen ist und ihn geweckt hat, um einfach da dieses Momentum zu kriegen. Ne?
Okay. Also ich habe eine Schülerin, die hat mir erzählt, sie träumt Ideen und sie möchte gerne, ihr Ziel ist es, zu lernen, ihre Ideen, die sie im Halbschlaf, da geht immer alles ganz leicht, umzusetzen. Und meine Erfahrung ist auch, dass ich Soli geträumt habe oder dass ich aufgewacht bin sogar von Ideen, also eben von, habe ich ja schon beschrieben, aber auch, dass ich ganze Soli mir vorstelle und dass ich mich teilweise noch erinnern kann, wie die gegangen sind dann. Ich erinnere mich auch an das Gefühl, das umsetzen zu wollen und wieso kann ich das nicht? Und ich, das hat lange gebraucht, weil ich habe ja auch sehr viel studiert. Ich habe ja 9 Jahre Jazz studiert, 18 Semester an verschiedenen Institutionen, Wien, Hannover, New York, Berlin waren die Stationen. Und ich habe alles Mögliche gelernt, aber eigentlich nicht nach Gehör zu spielen. Ja, weil das denkt man immer, ist ja klar, beziehungsweise vielleicht auch genau nicht, weil die Leute eigentlich gar nicht genau wissen, wie das eigentlich gehen wird oder was man dazu sagen soll. Und ich habe mir viel Gedanken dazu gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich das, was ich will. Einen hatte ich, den Frank Gradkowski, der hat mir schon gesagt, du musst immer alles voraushören. Das hätte er von Lee Konitz, der seinerseits es von Lenny Tristano gehabt hat. Da gibt's die Geschichte, dass Lenny Tristano bei einer Probe, der war ja blind, also konnte er nicht sehen, aber konnte sich trotzdem sehr temperamentvoll ausdrücken und hat eben dann. Aber das
sind gute Voraussetzungen, ne? Wenn man nicht sehen kann,
kann man besser hören. Wenn ich sehen kann, kann man besser hören.
Ja, insofern kann man schon lernen finden, ist ja klar. Ja. Okay, erzähl mal weiter.
Der hat den Klavierdeckel zugeschmissen vor Wut und gesagt, komm erst wieder, wenn du hörst, was du spielst. Jeden Ton.
Wow.
Und dann war Lee Konitz voll, da war halt noch der junge Wilde da und war halt voll gestresst und so, okay, jetzt muss ich machen, ja gut, na gut. Und dann hat er sich halt damit beschäftigt, wie das geht und der hat das dem Frank erzählt, der Frank hat es mir erzählt und jetzt erzähle ich es hier. Also die Idee ist zu sagen, du musst einen Ton hören, möglichst klar und den dir vorstellen und den dann aufs Saxophon übertragen. Also erst wenn du den Ton innerlich hörst und wenn er wirklich materialisiert sich, also du weißt, er soll klingen, ja, dann kannst du ihn auch irgendwann direkt aufs Saxophon übertragen. Und das fängt halt mit einem Ton an und dann irgendwann 2 oder 3 oder eben ganze Ideen oder sogar ganze Soli. Mhm. Oder zumindest erstmal Phrasen vielleicht.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil das ist zum Beispiel ein Phänomen, das am Klavier deutlich schwieriger umzusetzen ist, habe ich festgestellt, weil das Klavier so distanziert ist. Ich habe ja früher in der Grundschule Blockflöte gelernt und zwar nicht nach Noten, sondern wir haben einfach frei gespielt.
Ja, ja.
Das war ganz toll, also weil die Lehrerin einfach gespielt hat und wir haben mitgespielt und du hast es einfach so gelernt. Mhm. Ne? Und ich konnte alle Melodien, die mir eingefallen sind, konnte ich direkt umsetzen auf der Flöte.
Konntest so ein Gefühl du wahrscheinlich hatte ich. Auch.
Und das war schon als Kind total faszinierend, dass das geht. Und da habe ich gedacht, irgendwann, ich muss das doch am Klavier auch mal probieren. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert so irgendwie nicht. Weil man fühlt den Ton eben nicht. Ne? Bei der Flöte weißt du, wenn ich das mache, dann kommt das raus. Und beim Klavier ist es so, ich könnte jede Taste drücken, die würde sich ähnlich anfühlen, aber es kommen ganz andere Töne raus. Und das
finde ich wirklich lustig, weil es geht mir genau umgekehrt.
Okay.
Also ich bin ja also wirklich begeisterter Klavierspieler gewesen während meines Studiums und habe an manchen Tagen oder ich würde behaupten, in manchen Semestern mehr Klavier geübt als Saxophon und habe dann auch überlegt, ob ich doch Pianist werden soll und so. Ich habe es ja mittlerweile dann doch gelassen und gemerkt dann irgendwann, ich täusche mich. Wenn man ein guter Nebenfachpianist ist, man noch lange kein guter Hauptfachpianist. Das ist leider ein Unterschied. Aber ich habe mich sehr damit beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich die Melodien, die ich innerlich höre, auf dem Klavier ausdrücken kann. Ich finde die, ich weiß genau, wo die Töne sind.
Mhm.
Und zwar habe ich als kleines Kind, ich erinnere mich noch, dass ich auf dem Klavier Hocker sitze und die Beine baumeln unten. Also ich kann nicht, ich komme nicht am Boden an. Da habe ich das mit meiner kleinen Schwester, die, Achtung, 3 Jahre jünger ist als ich, gemeinsam haben wir immer gesungen und dann haben wir das gesungen, so Kinderlieder, weiß nicht, Tänzchen klein und so. Mit weißen Tasten halt, mit einer Hand, so, ne, die Geiertaktik. Und das ist schnell gegangen, dass wir es raus hatten, wo das ist.
Ja, ihr seid ja auch musikalisch. Aber es ist ein Unterschied, rauszufinden, wo das ist. Oder zu sagen, ich höre den Ton und ich finde ihn dann auch sofort.
Ja, aber ich habe das dann.
Und zwar vor allem den ersten Ton. Das Relative ist dann ja schon fast leichter zu sagen, ne, ich rechne aus, ich muss jetzt irgendwie, ich höre eine kleine Terz, also spiele ich eine kleine Terz runter und so weiter. Das geht ja sehr gut am Klavier.
Ja.
Aber
genau, also ich meine aber das Relative. Also für den ersten Ton, den muss man so ein bisschen suchen.
Aber dieses absolute Fühlen, wie der Ton ist, das ist halt nicht. Es sei denn, man hat ein absolutes Gehör, haben wir leider nicht ganz so viele Leute. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich wir das auch wahrnehmen. Also, ne, du hast ja offensichtlich einen ganz anderen Blick da drauf.
Genau, und weil ich fand es nämlich schön, dass man es sehen kann.
Ja, klar, das ist ja auch ein wahnsinniger Vorteil, ne? Ja.
Also
klar.
Blick.
Aber das ist eben wieder das Visuelle. Mhm. Ne? Und da sind wir wieder nicht so sehr im Gefühl und im Gehör drin, ne?
Und ja, das ist auch Sinn, eben, auch ein Sinn, also ich meine, sinnliches Spielen.
Ja, aber es ist eben durch die Übersichtlichkeit ist man sehr in Versuchung, die auch zu nutzen die ganze Zeit und nicht das Tasten, was total wichtig zum Beispiel ist und auch nicht unbedingt das Hören. Ne?
Okay, aber jetzt sage ich noch einen Punkt und zwar finde ich es am Klavier sehr angenehm, dass man sich so distanziert selbst zuhören kann. Weil beim Saxophon hörst du den Ton so laut in deinem in deiner eigenen Birne mit resonieren, dass du kaum hörst, erstens, wie klingt das draußen, wie klingt das in Wirklichkeit, also Stichwort Sound. Du hörst deinen Sound ganz anders, als er nachher erstens auf einer Aufnahme klingt oder auch in einem Raum. Also jetzt, wenn du dich an eine Wand stellst und oder an einer Tür, irgendeine schöne Fläche, die halt gut reflektiert, das mache ich gerne, um das immer wieder mal zu checken. Und du hörst plötzlich, wie das so ab, was eigentlich unten wirklich rauskommt, dann merkst du so, hoppala, ich habe eigentlich gedacht, das klingt ganz anders. Ja. Genau wie bei der Sprechstimme, ne?
Ja, oder beim Singen. Ich habe es früher mit dem Singen auch oft gemacht, dass ich mich dann irgendwie irgendwas davor gehalten habe und dann klingt das.
Genau, da gibt es sogar extra so Tools für Mikrofone und so, weil Trompeter haben auch immer so Plexiglasscheiben manchmal auf dem Mikro, damit die sich überhaupt hören, wie der Sound eigentlich ist. Aber beim Klavier fand ich das eben so angenehm, dass man es halt trotzdem durch die Distanziertheit eigentlich hört, wie es nachher in Wirklichkeit ist, weil es ja eben über so ein Apparat da, bis es dann da rauskommt. Und das fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Also weil man eben gleichzeitig macht man es und man hört es fast wie ein Zuhörer. Also du bist quasi so ein bisschen in so einer transzendenten Situation. Du betrachtest das Ganze quasi aus so einer übergeordneten Perspektive. Du siehst auch eben das Big Picture. Und das fand ich irgendwie am Saxophon immer sehr schwer. Also abgesehen davon, dass man am Klavier links dann auch die Left-Hand-Voicings spielt oder halt ein Begleitakkord, der den Akkord darstellt und rechts die Melodie. Ich habe immer nur Solo gespielt zu Playbacks, ja. Und also Jazz-Piano halt, ne? Ich könnte jetzt keine Solo-Piano-Stücke oder irgendwas, da bin ich völlig, also 2, 3 habe ich mir dann irgendwann mal zurechtgelegt, aber das ist eben, ja, ich bin eben kein Pianist. Ist egal. Aber jedenfalls, das habe ich gemacht und das Gefühl, aber ich halte die Musik erstens mal links fest mit dem Akkord und rechts höre ich dann auch die Melodie, die ich spiele und sehe sie, als wäre sie eben, oder eben auch den Akkord. Du hörst den Akkord, spielst ihn selber, aber hörst ihn so, als wäre eigentlich im Playback und dadurch, es ist viel leichter, die Form zu halten zum Beispiel. Also die meisten Saxophonisten haben Schwierigkeiten, Form zu halten, weil sie eben das nicht erleben, dass sie selber den Akkord machen.
Ja.
Deswegen mache ich mit meinen Schülern immer als erstes, dass wir mal die Akkorde spielen, selber nur.
Ja, es ist definitiv ein Vorteil, dass man sich auch selber die Akkorde drücken kann, weil man einfach ein größeres Verständnis entwickelt von Akkorden, das ist ja logisch. Aber die Arbeit, sich zu machen, das zu lernen, ist auch nicht zu verachten.
Ja.
Weil beim Saxophon kannst du dich halt durchmogeln und beim Klavier kannst du es halt nicht. Da hörst du halt sofort, wenn ein Akkordton nicht stimmt. Ne? Aber wo du nochmal zum Hören sagst, mir hat damals ein Lehrer von mir immer gesagt, ich soll mich mal hinten in diesen vom Flügel diese Rundung da reinstellen und mir selber zuhören. Also als würde ich quasi da hinten stehen. Das war auch ein schönes Bild, finde ich, ne? Dass man einfach die Möglichkeit eben auch hat, von außen drauf zu hören.
Mhm.
Genau. Ja, ich muss noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin meintest, dass das Hören einen ja auch in die Gegenwart zurückbringen kann, sehr gut, wenn man sich darauf konzentriert. Das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt, weil wir ja so, ne, voll sind immer mit Kopf und so. Und zwar hatte ich den Moment, das war nämlich mein schönstes Erlebnis, was ich hatte in letzter Zeit. Ich war in der Leishalle im Konzert und zwar nicht im großen Saal. Der ist ja sehr hallig und weiß nicht, da habe ich noch nie ein Konzert gehört, wo ich gesagt habe, Mensch, das war jetzt soundmäßig total cool. Aber im kleinen Saal war ich das erste Mal neulich und das war unheimlich schön, diese Akustik. Also die hat mich allein von der Akustik, das Konzert war jetzt gar nicht mein Favorite, was ich da gesehen habe oder gehört habe, aber die Akustik des Raums hat mich so eingenommen, es war einfach so wohltuend, diesen guten Klang zu hören. Das war total schön und da bin ich auch richtig runtergekommen und ins Hier und Jetzt. Einfach nur, weil die Klangqualität so gut war.
Mhm. Der kleine Saal hat auch gut geklungen in der L4, das war auch krass.
Der klingt auch toll, ja.
Ja, da war ich überrascht, weil ich natürlich mich auf diesen großen Saal eigentlich gefreut hatte immer. Ja. Und ich will immer noch im großen Saal spielen, da freue ich mich auch, wenn die Gelegenheit sich dann bieten wird. Aber jetzt im kleinen Saal, das war echt eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Natürlich auch ein super Publikum, es war ein schöner Abend.
Da ein Gefühl zu entwickeln, auch wie Räume klingen, das ist auch ein spannendes Thema, ne? Mhm. Also ich weiß ja, du mit deiner Band, ihr spielt ja auch immer sehr raumdienlich sozusagen. Also dass ihr immer den Raum wirklich bespielt, wie der jeweils klingt. Die Aufstellung und wer was spielt und wie laut und so weiter. Ihr
stimmt, die Musik das immer ganz lässt genau das zu, wenn so viel Platz ist. Du hast die Möglichkeit, einen Ton zu spielen und dann erstmal zu warten, was passiert. Ja. Erstmal drauf selber zu hören, warte mal, was passiert, aha. Ah ja, okay. Ja. Und dann kannst du darauf reagieren. Das geht ja nur deswegen.
Ja, und das finde ich zum Beispiel super, weil das machen die allerwenigsten. Das merkt man ja immer wieder, ne? Bist du in der Elfi großer Saal und dann donnern die mit dem Schlagzeug den ganzen Raum zu. Mhm. Und du kannst gar nicht die Qualität der Musik richtig wahrnehmen.
Weil ja, wir waren so bei diesem einen Kenny Garrett-Konzert, was auch in der Zeitung stand, dann mit Recht, fand ich. Das war echt hart, krass. Ja. Ja, bin ja echt Kenny Garrett-Fan, aber an der Stelle habe ich gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Mhm. Also wie kann man so an den Leuten und am Raum vorbeispielen? Das finde ich furchtbar, wenn das passiert.
Naja, und das ist dann in dem Moment, finde ich, stimmt es dann, was der Hayden gesagt hat, ne? Hayden Chisholm mit dem...
Die Kardinalsinn, also die Todsünde
genau,
Nummer eins,
not listening. Und das gilt halt auch für den Raum, in dem man halt sich aufhält, ne? Vielleicht ist es ein guter Anfang, mal zu gucken, einfach Räume wahrzunehmen vom Klang, ne? Wie klingt es, wenn ich in der Kirche bin? Wie klingt es, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze. Mm. Wie klingt es, wenn ich die Vorhänge zumache? Klingt vielleicht anders der Raum?
Oder die Tür auf,
genau. Ja.
Und man kann auch noch sagen, also bei Kenny Garrett zum Beispiel, um noch bei dem Beispiel zu bleiben, ich würde behaupten, die haben sich darauf verlassen, dass die Techniker das schon machen.
Ja, genau.
Und oft ist es so, dass Leute sich auf ihr Instrument verlassen, die sagen, mein Sound ist nicht gut, ich brauche ein neues Mundstück oder was weiß ich oder irgendwas muss. Ich kaufe mich glücklich, ich kaufe mir einen Sound. Mhm. Und es ist eher so, wenn man einfach mal hinhört, was passiert mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und einfach darauf reagiert, ich glaube, dann passiert am meisten. Also ich glaube, der Sound entsteht eigentlich vor allem durchs Hören. Also auch der eigene Sound entsteht dadurch, dass man ihm überhaupt zuhört und überhaupt hört, was ist da, was mag ich dran, was mag ich dran nicht. Und dann versucht man es einfach zu ändern. Und ich glaube, dann ergibt sich der Rest fast von selbst. Natürlich kann man sich dann Hilfe holen. Ich helfe auch gern dazu. Ich habe da auch ein paar Ideen, wie man den Saxophon-Sound besser machen kann.
Du hast ja selber auch einen geilen Sound. Also ganz ehrlich. Ja, das hört man, dass du dich da so intensiv mit beschäftigt hast. Ich bin ja nicht so ein Riesen... Also jetzt, sorry, aber nicht so ein Riesen-Fan von Saxophon allgemein. Das ist nicht so mein Lieblingsinstrument.
Gar nicht, genau genommen.
Aber ich finde deinen Sound tatsächlich sehr schön.
Dankeschön. Ja, aber das bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig.
Naja.
Danke. Ich fühle mich geehrt, aber das Lustige ist ja, ich finde meinen Sound eigentlich immer nicht so gut. Also beziehungsweise sagen wir mal so, ich nehme ihn halt auch, wie es kommt, ne? Und es, also die Tage, an denen ich zufrieden bin mit meinem eigenen Sound, die kann man an einer Hand abzählen pro Jahr.
Ja, aber das geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich habe mich auch viel mit Sound beschäftigt und das ist bei mir ganz ähnlich. Mhm. Also ich glaube, man ist selber, gerade wenn man sich damit beschäftigt, natürlich umso kritischer auch.
Ja, und das ist aber gut, weil auf die Art und Weise kommt man eben in eine ganz andere Tiefe. Mhm. Und diese Tiefe ist das, was ich auch unseren Hörern wünsche.
Und ich auch.
Denn eines ist klar, ein Leben ohne Jazz ist zwar möglich,
aber am Ende sinnlos.